Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X. Heute wieder zu meiner Linken. Alle frei.
Hallo.
Wow, richtig motiviert. Und der Mann gegenüber trägt so die aussortierten T-Shirts von alle auf. Hier ist er, straight outer Zimbabwe, Salim Samatu.
Vielen Dank für die Einladung, danke dir.
Das ist wirklich von alle, das T-Shirt.
Das wirklich, ja? Ich glaube, die hattest du sogar ein paar Folgen vorher an, ne?
Ja.
Ja, aber weißt du, das können wir den Leuten sagen, warum ich das dir gegeben habe.
Weil du ein sehr netter Typ bist und mich liebst.
Genau. Und weil du mir sonst meine Sachen klaust, wenn ich nicht hinkomme. Das ist immer so, wenn man nicht hinguckt. Moment, ist das nicht mein T-Shirt? So.
In der einen Folge, wo die gesagt haben, Salim hat das beste T-Shirt an. Das war deins, wirklich. Aber ich finde das auch mega krass. Guck mal, zum Beispiel jetzt, wenn ich dieses T-Shirt anhabe, du hast so faszinierende T-Shirts, wo man
so
auf einmal so diese Muskeln so voll sieht. Man sieht so voll wie so ein Kampfochse aus. Dabei bin ich
das
echt voll der Lappen.
Das ist mein Trick, weißt du?
Was sind das für T-Shirts? Ich habe das so nie mal gesehen. Das
sind auch alle eigentlich maßgeschneidert.
Die sind von meinem Neffen. Mhm. Weil der halt ein Kind ist, aber dann sehe ich muskulös aus.
Nein.
Boah, wie du den Gag einfach nicht verstanden hast. Du hast einfach hart ignoriert. Krass, Mann. Nicht mal drauf
ich
eingegangen.
Ich hab's gar nicht kapiert. Ich wusste nicht, ob ich diesen 13-Jährigen von deiner virtuellen Folge callbacken sollte, weil ich nicht weiß, ob diese Folge hier vorher oder nachher kommt. Deswegen war ich gerade so...
Aber schön, dass du es trotzdem gemacht hast. Aber jetzt noch ohne Gag.
Nein, aber ich finde das wirklich faszinierend. Ich habe nie solche T-Shirts. Bei mir normalerweise T-Shirt ist immer so Kartoffelsack. Mach ich hier so zwei Löcher rein. Zack, los geht's raus.
Und das Interessante ist ja, ich meine, ob du es jetzt, wenn du es nicht mehr trägst, Salim gibst oder als Kleidersammlung, ist egal, weil es kommt eh irgendwann im Laufe dieses Prozesses dann, wenn das recycelt wird, bei
so
ihm an.
Zu mir. So, ne? Leute sehen mich da jedes Mal bei diesen Altkleidercontainern. Sie spenden so viel. Die sehen gar nicht diese Leine, die ich so rausziehe. Ich so, ja, ich bin ein ganz tolles Geschäft. Zack, zack. Backpapier rein, Weihnachtsgeschenke gesichert. Ich schwör's dir, das ist wirklich überragend. Wusstest du, dass diese Altkleidersammlungen eigentlich immer wieder verkauft werden am Ende des Tages? Also jetzt nicht von mir, aber die kommen dann angeblich, man hat ja immer diese wunderschöne Vorstellung, man gibt da so ein Altkleider rein und dann sieht man so irgend so ein Kind in einem armen afrikanischen Dorf und dann...
Es wird alles Textilrecycled an irgendwelchen Großkonzernen.
Ganz genau.
Ja? Also zumindest, dass das überschüssig ist. Also nicht alles, aber von dem, was da gespendet wird, er hat vollkommen recht, nur ein prozentualer Bruchteil geht wirklich an Bedürftige.
Okay. Markenklamotten und sowas, filtern die direkt aus? Das ziehen dann so andere Leute an. Oh ja, das ist nie passiert. Hm. Aber diese kleinen, versifften Eskimo-Mantel, das sind dann die, die in ein afrikanisches Dorf dann gehen.
Und was richtig interessant ist hier, die werden ja auch von Rotkreuz, Malteser und solchen guten betrieben, ne? Und bei denen ist es so, habe ich jetzt gelesen, wegen Corona, weil so viele Leute zu Hause waren, nichts zu tun hatten, Kleiderschrank ausgemistet haben, dass die einen Hilferuf gestartet haben vor ein paar Wochen. Hey Leute, bitte keine Altkleider mehr entsorgen. Diese ganzen Lager überall in Deutschland quillen schon über, weil so viele Leute entsorgen, dass Rotkreuz und Malteser gar nicht mehr genug Kapazitäten haben, um das alles ordentlich hier in diesem Prozess, wie ihr sagt, zu sortieren und filetieren. Okay. Das wird nämlich alles jetzt nur noch in eine Schrottpresse rein und weg damit.
Genau, und die haben auch so nach Hilfe gerufen, nach Leuten, die helfen. Zum Beispiel auch bei der Tafel, da war ich ja die ganze Zeit, bin die ganze Zeit geholfen bei der Tafel und bei dem Klamottending. Dort, macht das wirklich, Leute. Wenn ihr das hört und mich nicht gerade sieht, dann müsst ihr auf jeden Fall dahin gehen und helfen. Wirklich, weil ich war dort bei den Klamotten. Die ist dort direkt neue Jacke. Rolex, keine HP. Richtig überragende Klamotten.
Ich glaube nicht, dass jemals jemand eine Rolex ansorgt hat.
Aber glaube, diese Klamotten sind richtig fresh. Was Leute teilweise wegwerfen, weil es gibt ja dieses schöne Sprichwort, des anderen Scheißhaufen ist des anderen Gold im Mund.
Das hat noch nie jemand gesagt.
Niemanden.
Wobei, es kann sein, wenn wir mal irgendwann so cool sind, so in 40 Jahren Vitamin X, dass dann deine Sprüche tatsächlich Sprichworte werden.
Guck mal, das, was alle ausmistet, sind für mich so eine wahnsinnige Faszination. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann, dass hier das so voll muskulös aussieht und unten ist das so schlabberig. Das heißt, wenn du so einen kleinen Wampenbauch hast, dann fällt das nicht auf. Ich finde das unglaublich.
Aber er hat ja gar keinen, er hat ja einen guten Körper.
Deswegen ist er schon abgesichert, versicherungsmäßig. Wenn er irgendwann wieder so zockt, 8 Stunden, Powerade, dann sieht er immer noch fresh aus. Während, egal was ich anziehe, ich sehe immer aus wie der letzte Siffbock. Deswegen, das ist überragend.
Ich liebe diese
Pausen immer. Jetzt, wenn du erst noch zum Friseur gehen würdest und dir eine Mütze ohne diesen dreckigen Fleck da oben besorgen würdest, dann könntest du echt wieder aussehen wie bei deinem ersten Pressefoto.
Digga, ganz ehrlich, weißt du, warum das verdreckt ist? Glaubst du, die Leute schmeißen nur schöne Sachen in die Altkleidersammlung? Die werfen genau sowas weg.
Aber warum steht da dein Name drauf auf der anderen Seite?
Das ist sehr faszinierend. Da war so ein anderer Salim, der hat das so weggeworfen, da hab ich so rausgesnackt.
Milas.
Aber jetzt mal ernsthaft, jetzt mal die Mütze. Warum warst du dir?
Jetzt dreh dich mal kurz für unsere Hörer in die Kamera. Hier ist wirklich sein Name Salim drauf.
Salim, das habe ich wirklich sehr, sehr fasziniert, weil ihr könnt den Designer googeln, der heißt Salim Akanoush. Könnt ihn hier einblenden, hier ist ein Bild von ihm. Und ich wusste nicht, dass er das hatte. Das heißt, kennt ihr das? Es gibt ja diese zufälligen Mützen und Cola hatte mal diese Version, wo so Peter Jan, sowas draufsteht. Und das gab es bei diesen Mützen auch. Ich bin dann so in diesen New Era Store gegangen.
Okay.
Und dann war da auf einmal Salim. Da war so ein Peter, Günther und Salim. Ich so, noch nie in meinem
Leben. In Deutschland? Ja, mega unwahrscheinlich. Ja, also selbst mein Name ist da, also dein Name auch nicht, weil nie, du selbst, nie, aber nie. Selbst mein Name, der häufige ist eure beiden. Ich habe noch nie, es gibt ja auch an Tankstellen immer diese Schlüsselanhänger. Marvin war da noch nie mit dabei.
Genau.
Salim ist echt Salim unwahrscheinlich.
War, der war auch hart verstaubt und so. Keiner hat den jemals genommen. Und ich war, für mich war das so Cinderella-Moment. Ich war so, ich so, oh mein Gott, ist das euer Ernst? Und der war auch noch 50% reduziert.
Wegen dem Fleck wahrscheinlich.
Nein, wegen Fleck sowieso, aber wegen diesem Namen, weil das keine, niemals jemand nimmt. Das war halt so hart. Und die hatten halt eine ganze Stapel noch davon. Das war halt hart dumm. Die hatten noch so 8 davon. Die dachten, es kommt bestimmt so eine Flut von Salims irgendwann rein. Ich war der Einzige. Ich wette, wenn ich jetzt immer noch dahin gehe, sind immer noch alle da. Das ist richtig sick. Das Problem war nur, die hatten das nicht in schwarz, die hatten das nur in weiß. Und ich trage nie weiß. Weil weiß ist bei mir immer so, ihr seht's, ein Tag grau, schwarz, pissgelb, sowas. Deswegen bewundere ich auch immer alle, der auch immer so voll die weißen Sneakers anhat und du lässt die auch weiß.
Hab ich noch nie einen weißen Sneaker gesehen.
Ich wollte gerade sagen.
Ich werde den Besitz nicht mal welche.
Also er hat mich schon so weit, dass ich fast mitgelogen hätte. Weil ich so dachte, soll ich ihn jetzt deswegen korrigieren? Eigentlich ist es egal, aber ich habe noch nie weiße Sneakers an. Nicht mal in dem Moment habe ich weiße Schuhe an. Weißt, ist so,
ich gucke auch noch runter. Ich wundere, dass
du nicht genau aus dem Grund.
Ich habe nämlich gehofft, weil keiner sieht, dass du einfach mitgehen könntest.
Ich wollte auch mitgehen tatsächlich, aber zum ersten Mal hätte ich mitgelogen, aber Marvin war der
Korrekt. Marvin war zu schnell direkt.
Sorry, aber ich habe weiße Sneaker an, oder?
Laber, ja stimmt, aber wie machst du tatsächlich, aber wie machst du das? Hast du da nicht immer so Angst, dass die Sneakers weiß werden? Du bist verdammter Siffbock.
Fick dein Bein. Also, wir Leute, die es nur hören hier, Marvin hat Schlappen an.
Ich habe einfach Adiletten an.
Was sind die Deutsch gerade?
Ja, aber ohne Socken. Normalerweise habe ich noch Socken drüber an, aber hier im Studio ist echt warm. Ja,
aber habe ich euch das nicht erzählt? Ihr kennt doch den Comedian Eddie Griffin. Kennt ihr den? Der sieht so ein bisschen aus wie ich. Ganz oft wird gesagt, dass ich aussehe wie er. Ihr kennt den, ne? Hier seht ihr sein Bild. Er sieht aus wie ich, nur noch ein bisschen schwärzer. Und ich war mit dem hier auf Tour. Und der hat auf seinem Rider, also für die nicht wissen, was ein Rider ist, Marvin?
Das ist so seine Anweisung, die Agentur dem Veranstalter schickt. Da steht dann drin, er hätte gerne folgendes Mikrofon, er hätte gerne das im Backstage, er braucht folgende Voraussetzungen, um auftreten zu können. Bei vielen zum Beispiel, wenn die Veganer sind, steht dann drin, bitte nur vegane Kost. Bei Salim Tritt steht dann drin, nur Acai. Und bei ihm stand drin...
Bei ihm stand drin, Nike Air Force One, neues Paar, Schuhgröße 43 zu jeder Show.
In weiß.
In weiß, ganz genau. Nike Air Force One. Das wollte er bei jedem seiner Auftritte haben, neuer Schuhkarton. Das Grandiose war, er hat die angezogen, nur für die Show, hat die danach wieder zurückgelegt und seine normalen Schuhe angezogen. Richtiger Siffbock. Aber das Krasse war, er hat mir danach die Schuhe immer geschenkt. Ich war sein Opener und ich habe die dann genommen.
Also wie viele Schuhe hast du jetzt davon?
Na, glaubst du wirklich, ich behalte diese Schuhe? Ich habe die genommen. Den Schuhkarton gesehen? Snipes. Direkt zum Veranstalter hingegangen. Ich so, ey, wo hast du die her? Und dann so, ja, wir haben die hier vom Snipes. Und dann habe ich bei jedem Tourstopp, bin ich am nächsten Tag, morgen früh, als wir vom Hotel aufgewacht sind, in diesen Snipes gegangen und habe die Schuhe wieder zurückgegeben. Und die haben dann gesagt, hey, wo ist der Kassenbon? Ich so, scans, ich habe es von hier geholt. Dann scannen die das, bip, können dann im System noch vom Vortag Kassenbon ausdrucken.
Anhand der System.
Jedes Mal 89 Euro abgestaubt.
Aber ich glaube, die wären mehr wert gewesen bei eBay, wenn du gesagt hättest, Eddie Griffin hat die angehabt.
Ich glaube auch.
Plus das Video.
Eddie Griffin ist so Comedy-Insider-Famous. Der ist nicht so Mainstream-Famous.
Ah, ja, okay.
Das ist nicht so wie Cristiano Ronaldo, der so sein Shirt auszieht und dann 7 Gesirien. Das
ist ja so Tomislav Piplitzer wahrscheinlich.
Genau,
ja.
Wenn du dann so Eddie Griffin-Shirt rumwirfst und dann, hä, wer? Und das ist dann halt immer das Problem.
Ich habe eine kurze Frage, ja. Ich meine, ich verstehe, warum du zur Altkleidersammlung gehst, ja? Aber warum du? Wenn ich gerade so gucke, was ist denn das für eine Farbe?
Ja, Corona war nicht leicht für uns alle.
Das sieht aus, als ob er irgendein Flamingo gehäutet hätte und dann einfach so über sich rumgezogen hat. Das sieht aus wie so eine Mischung aus so einem Trucker und Christopher Streetdale, so ein Christopher Streetdale-Trucker.
Aber ich glaube echt, Corona tut uns allen nicht gut. Man wird echt so, man wird so...
Aber ich stehe voll auf diese Fleece-Pullis. Keine Ahnung, warum. Also im Sommer nicht unbedingt... Ja, aber ich stehe schon voll auf diese Fleece-Pullis.
Ja?
Also es gibt, to be honest, es gibt kein bequemeres, zumindest Oberteil, als ein Fleece-Pulli. Tragt ihr Fleece-Pullis?
Das hätte ich nicht, glaube ich.
Ey, ich hätte niemals gedacht, dass wir jemals über einen Fleece-Pulli reden.
Ich wusste bis dahin gar nicht, was es ist.
Der Comedy, ich glaube,
so, glaub ich. Pass mal an. Was für ein Material ist das?
Wow, wir machen jetzt Fleece-Verkostung. Ich glaube, der Podcast hier neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Ihr wisst, der Podcast ist am absteigenden Ast, wenn es um Fleece-Pullis geht.
Das ist kein, das alte Thema, das schimpft.
Alles.
Darf ich mal anfassen?
Darf ich mal? Aha, könntest du so tun, als hättest du weiße Sneakers an, damit wir darüber reden können? Ihr Seeföcke. Weißt du, was krass? Ich habe gestern den Film Beautiful Mind geguckt. Kennt ihr
den? Ich liebe den.
Ja. Du hast den auch geguckt.
Der ist gut.
Hab ich mir die Nippel gerieben. Für mich so als Programmierer.
Russell Crowe ist das Hauptrolle, oder?
Oh, überragend, Alter. Russell Crowe. Seine zwei besten Filme. Beautiful Mind, das Comeback. Für die, die nicht wissen, was das Comeback ist, erschießt euch sofort, tut euch dann wiederbeleben, Monster-Reanimation und guckt euch diesen Film an. Das Comeback. Ohne Witz, auch an euch zwei, ihr habt nicht safe niemals gesehen. Doch. Das Comeback hast du geguckt?
Das ist der Boxer, oder?
Unglaublich. Ja, war auch gut. Geschichte von James J. Braddock.
Aber du liebst Boxer eh, deswegen ist das für
dich. Wir reden so oft über Boxen, erzähl mal von The Beautiful Mind. Was fandst du daran so gut? Oh mein Gott. Ich muss direkt aufbremsen. Wenn ihr über Boxen redet, muss ich direkt aufbremsen. Halbe Stunde später. Immer wenn wir darüber reden. Welche Gäste könnten wir nehmen? Welche Gäste könnten wir nehmen? Ist so krass.
Warum echt mal einen Boxer als Gast?
Können wir Glitch groß reden?
Nein, das Krasse ist, also nicht das Comeback, The Beautiful Mind, da geht es um den Nobelpreis gekrönten Mathematiker Nash. Keine Ahnung, wie er im Vornamen heißt. Und der hat dieses legendäre Nash-Theorem aufgestellt, wonach er Adam Smith widerlegt hat. Adam Smith war so der Gründer quasi der modernen Volkswirtschaft des Kapitalismus, wo er sagt, allen einer Gesellschaft geht es am besten, wenn jeder Einzelne das tut, was für ihn egoistisch am besten ist. Das ist Adam Smith. Der hat gesagt, hey, jeder soll einfach das Maximalste für sich rausholen, dann balanciert sich das über den freien Markt, dies, das, und jedem geht's besser, gesamtgesellschaftlich.
Aber dem entgegen hat ja Thomas Hobbes dann irgendwie gesagt, Homo homini lupus, der Mensch ist das Menschenwolf und deswegen darf man es nicht sich selbst überlassen, weil der Mensch nämlich nur egoistisch für sich das macht, was am besten ist, auf die anderen scheißt, und der hat es quasi versucht so ein bisschen zu widerlegen. Aber komm auf diesen BWL studiert, sorry. Komm auf diesen Adam Smith zurück.
Wir waren noch auf der gleichen Uni, deswegen musst du es nicht so unnötig droppen. Ja. Aber ich saß so neben ihm in der Klasse. Ich so, boah, hör auf damit. Ich weiß, du hast von mir abgeschrieben dran. Der ist so cool. Das hat meins. Nein, Bro, gibt's ja.
Wir haben beide grundlegend BWL gehabt, aber unterschiedliche Studiengänge. Genau.
Ja. Und man sieht jetzt das beste Beispiel für diesen Adam Smith-Kapitalismus, sieht man ja quasi in den USA, wo nirgends, in keinem Land, ist diese Arm- und Reichsschere so extrem wie in den USA. So, 1 Promille der Bevölkerung hat das ganze Cash, der Rest so am Ratten flambieren, Mülleimer anzünden, dies, das, weil es da kein Netz gibt. Wir in Deutschland haben soziale Marktwirtschaft, wir haben den Nash-Markt. Jetzt kommt Nash, was hat Nash gesagt? Nash sagt, jeder sollte nicht das tun, was für ihn am besten ist, sondern im Vornherein so handeln, dass alle am meisten davon haben. Er hat dieses grandiose Beispiel gebracht mit der super heißen Frau an der Bar mit ihren ugly-ass-Freundinnen.
Ich kenne das Beispiel.
Genau, du kennst das, ne? Die freshen Freundinnen nehmen sich immer so Raptoren mit als Freundinnen, die so ein bisschen T-Rex-Ärmchen haben. Damit sie noch besser dastehen.
Damit sie scheinen, ja.
Genau, damit sie scheinen. Dann nehmen diese
Oktopusse mit. Das war nur bei Frauen so. Männer machen das nicht.
Männer machen das niemals. Männer ist doch scheißegal, weil das Männer-Ego besagt.
Aber ich glaube, in dem Beispiel sind die gar nicht so schlimm.
Doch.
Die sind doch okay einfach.
Das war O-Ton.
Nein, das war nicht
O-Ton. Hat irgend so ein Komodo-Waran kurz vor der Schlachtbank gerade initiiert.
Nee, weil, guck mal, in deine Theorie wird nämlich dann seine Theorie keinen Sinn ergeben.
Doch, die macht hart Sinn.
Nein, guck, wenn die so schlimm sind, nicht.
Doch, jetzt kommt's, weil die sind alle, die krabbeln so die Wand hoch und sich so den Drink. Die eine hat so gechillt. Die so, hallo, was kann ich für dich?
Welche Drinks sind da oben an der Wand?
Sie konnte das holen, weil sie krabbeln konnte. Ach so, okay. Aber das Krasse ist, das blonde Mädchen, dieses fresh girl, das heißt Adam Smith Theorem ist, Nash und seine Freundinnen attackieren alle das hübsche Girl. Das wäre für sie am besten. Problem ist, wenn die zu fünf zu einem Girl hingehen, bekommen wahrscheinlich alle eine Abfuhr. Vielleicht sogar einer und der Rest versucht dann zu den Rs zu gehen, aber dadurch, dass zweite Wahl nicht unbedingt ein wertsteigernder Faktor ist im Beziehungsmarkt, kriegen alle eine Abfuhr, müssen nach Hause gehen, Hello Darkness. Und dann hat Nash gesagt, ey, wisst ihr was, wir ignorieren einfach die Fresche und holen einfach unser Fleisch, die brauchten halt so rohes Fleisch, dass sie halt irgendwo hinhängen, damit die anderen anködern konnten. Dass sie dann hingehen, zack, wir haben dich, super. Dann hat jeder wenigstens ein Girl und keiner geht leer
aus. Also er hat gesagt, hey, lass gleich die Raptoren nehmen.
Raptoren, genau. Jeder von uns nimmt einfach seinen Raptor, stay in your lane. Keiner attackiert die Blondine, dann ist die Blondine alleine, Hello Darkness. Und jeder andere kann einer abgreifen. Und das in Marktwirtschaftsform ist Deutschland.
Was interessant ist, Kumpel von uns, Jan Oberhausen, hat ja genau diese Theorie fürs Dating genutzt mit seinen Kumpels. Der hat so eine Theorie, dass er sagt, man geht immer, wenn dann eine Mädelsgruppe ist, nicht auf die heiße, sondern man geht immer auf die Schwachstelle, keine Ahnung, vielleicht die kleine Dicke oder so, weil die gern flirten will. Hat auch ein Set drüber. Und dann geht man da hin, holt sich die raus und dann denken sich die heißen Laber, warum will der jetzt, wollen die jetzt die? Und das ist direkt in diesem Eifersuchtsmodus, hey, warum nicht ich? Und so kann man dann diese Gruppe aufspalten, jeder hat was zu snacken an dem Abend. Also jetzt so Pick-up-Theory von einem
Pick-up-Profi.
Wie ihr redet, wirklich.
Nein, das Problem ist bei aller, guck mal.
Nein, aber
ich sag euch ganz genau, warum das Problem ist, was das Problem bei aller ist. Also dieses Nash-Ding ist Deutschland. Die Reichsten werden nicht so hart reich, müssen hart Steuern abdrücken.
Ja.
Aber dann endest du im schlimmsten Fall in Deutschland nicht so als Mülleimer-Anzünder und so abgefuckter Supermarkt-Abonnent, sondern du kannst Hartz IV bekommen, Wohnrecht. Aber Wir alle waren an dem Abend dabei, wo wir dieses Nash-Theorem, weil das eigentlich sieht man das nur bei Männern und Frauen. Weil in der normalen Welt, in der Disco, ja, attackieren immer Männer Frauen, wie so ein Rudel tanzen.
Das stimmt wirklich, ja.
Poppen Flaschen. Schau mal, ich bin reich.
Zumindest hier im Großteil Deutschlands. In Ostdeutschland ist es nochmal anders. Wenn du so in Dresden oder Leipzig feiern gehst, da sind die Frauen, weil diese Ex-Ossis ein bisschen offener, da wirst du auch von Frauen angesprochen. Aber ansonsten, Rest der Welt, glaube ich, sind die Männer schon die
draufgehen. Ganz genau. Und wir alle hatten einen Abend, es kommt eigentlich fast nie vor auf der Welt, außer in diesem komischen Bereich.
Ossis sind halt offener.
Genau. Ja. Du siehst aber nie, wie die Frauen die Männer handeln. Es gab nur einen einzigen Tag, wo ich das genießen durfte. Was jetzt genießen, also observieren durfte. Das war 25. Dezember letzten Jahres, Aftershow-Party, Comedy Splash in Saarbrücken.
20.12.
20.12., danke. Ja. Da, wo wir alle drei waren und mit uns war noch dieser legendäre Jan Overhausen, Felix Lobrecht, du.
Maxi Stettenbauer,
aber das ist nicht so wichtig für diese Gleichung. Ja. Auf jeden Fall waren da sehr, sehr viele Frauen in diesem Raum, die auf dieser VIP-Party waren. Mhm. Und jetzt hatten wir viele von diesen Blondinen, aber umgekehrt. Alain ist ein Rolls Royce, der ist ja quasi diese Blondine. Mhm. Jan Overhausen ist diese Blondine. Mhm. Und die Oberblondine war Felix Lobrecht. Und dann konnte ich das erste Mal beobachten, wie Frauen versuchen zu handeln. Wie die Frauen rumlaufen, die so, diese Chance habe ich nur einmal im Leben. Die drücken so ihre Oberweite ein bisschen nach oben. Man sieht diese ganzen Tricks, die habe ich vorher noch nie gesehen. Die machen so ihre Haare nach hinten, fächern sich so
zu. Dass das Parfum so rauskommt.
Ganz genau.
Und, so,
ja. Und ich sehe das. Die umzingeln alle. Mhm. Die umzingeln, weil rein mathematisch ist Jan Overhausen der Beste. Mathematisch müssten die alle auf Jan Overhausen gehen. Weil Jan Overhausen ist nicht so bekannt. Das heißt, er ist am approachablesten. Mhm. Und er ist attraktivitätsmäßig eine Nummer 9. Das heißt, er wurde auch umzingelt wie so ein Rudel von allen. Mhm. Und dann habe ich gesehen, den Jan Overhausen, was macht er jetzt? Er ist selber Mathematiker. Was hat er gemacht? Er hat alle vier mit aufs Zimmer genommen. Das wisst ihr was? Jackpot!
Was denn? Ich dachte, jetzt kommt voll die krasse Theorie. Du sollst Mathematiker werden.
Das war Mathematiker auf der Feines. Ich habe mir das so angeguckt, nur so von der Ferne, weil ich gehöre ja nicht, diese Gleichung rein. Ich bin ja dieser Raptor. Ich gucke nur so von der Ferne.
Ja, das ist wirklich eine Legende.
Ja, ich gucke wie so Erwin Rommel durch so das Fernglas. Ich gucke das alles so an. Der Wüstenfuchs wird attackiert, da vorne, andere Flanke.
Ja, erzähl weiter.
Genau. Und ich sehe nur Jan Overhausen, wie er sich das so anguckt. Und er guckt sich das so an, so alle vier machen diesen Fächer, alle vier squeezen so nach oben, alle vier machen so diese Lippen nach oben, Labello, die ist das.
Dann guckt ich glaube nicht, dass ich eine Labello nimmt.
Doch, und dann guckt sich der Jan das an, der dann so, man ist ja mit allen vier raus. Ich so, boah, krass, aber es waren immer noch übertrieben viele Frauen da. Die so, wie so Wölfe, gehen so alle auf alle so, swing your dumb ass out here, I'm eating my fondue. Die ganze Zeit attackieren.
Oh, das ist so dumm, das soll es sein. Stell dir dieses Bild vor. Keine Zeit für dich.
Ja. Keine Zeit, der Fondue.
Die stehen so nackt vor ihm.
Alle so,
stay in your lane.
I don't need you. Ich soll gar nicht auf Englisch sagen, das wird mir viel besser.
Alle so, sweet your dumb ass out of here.
Ja, erzähl weiter.
Rasieren die weiter. Und dann ist mir aufgefallen, Felix, Felix ist der ultimative Endgegner für dieses Nash-Theorem. Weil das Problem ist bei Felix Lobrecht, er ist nicht nur ein Ziel für Frauen, sondern auch ein Ziel für Männer. Das heißt, Männer haben ihn genauso belagert wie Frauen. Weil Männer sich, so, da waren ja auch junge Leute, das sind quasi 20er Jungs, die so ein männliches Alpha-Ego in ihm sehen. Das heißt, die gehen dann zu ihm hin, reden so über Rolex, dies, das, und da hast du gar keinen Bock.
Ich kann mich erinnern, wir beide standen mit ihm da, haben gequatscht und plötzlich kamen von überall alle Männer, die auf das Links waren und haben ihn belagert.
Die Männer haben selbst die Frauen ignoriert. Das heißt, die Männer, Nash-Theorem war, Männer waren auch in diesem Modus, sondern wir die Frauen, scheiß auf die ganzen Frauen, wir reden jetzt mit Felix. Das heißt, die haben dann alle Felix umzingelt und der redet über seine Rolex, dies, das, alle umzingeln ihn. Frauen haben gar keine Chance, weil die Männer sind schon die erste Front wie 300.
Ja, vergleichen so Bizeps mit ihm, haben keine Chance, dies,
das. Dann habe ich gesehen, wie die immer weiter rumgeschwirrt haben und irgendwann ist die Frau wie bei Die Reise nach Jerusalem. Kennt ihr dieses Spiel? Wo jeder einen Platz hat und du so, ich brauche einen Platz, ganz schnell. Und dann siehst du, wie die immer schneller ihre Ansprüche gedroppt haben. Die sind dann so zum Kellner gegangen. Hallo, kriege ich noch Drinks? Auf einmal kommst du zu mir. Ich so, Bro, ich kenne Nash-Theorem. Komm nicht zu mir, Alter. Und ich so, verdammt, Spieltheorie. Und das war für mich richtig, richtig... Als ob die das alle wüssten. Bro, guck mich nicht an, Alter. Ich weiß genau, ich bin Plan Omega. Und das war für mich wirklich einer der faszinierendsten Momente, obwohl ich den Film erst gestern geguckt habe.
Aber du warst dann auch irgendwann weg. Wo warst du eigentlich?
Nee, ich habe aufgegeben. Ich bin dann nach oben gegangen. Nippel gekrault. Das war's. Mehr wollte ich nicht machen. Weil ich habe alles gesehen und das war für mich sehr, sehr, sehr faszinierend, der Abend. Wirklich, weil da konnte man Nash auf the finest sehen.
Das war auch einer der geilsten Aftershows, die ich je hatte.
Boah, ich weiß. So. Das war Oh, richtig. Ich bin richtig in Tränen nah. Wie hattest du das denn in Erinnerung?
Ich war früher im Bett, deswegen nicht. Ich hatte tatsächlich auch das mitbekriegt mit Felix, dass ich eben so wirklich so Leute versammeln. Und ich bin ja ganz ehrlich, ich bin ja mit Felix nur so Hallo und Tschüss. Wir haben ja keine Verbindung. Und tatsächlich, ich mag das auch nicht, wenn jemand, ich meine, der ist ja lustig, der ist ja gut, aber der hat da diesen Hype. Und ich mag es. Du merkst, egal wo Felix ist, wenn ich mit ihm auftrete, die Leute hängen sich halt so an ihn dran. Und ich fand das immer so, wo ich mir denke, ja, Leute. Also weißt du, meine, ich mag einfach dieses Dings nicht. Du merkst halt, ah, da ist, und wie du es gesagt hast, auch Männer und so gehen hin. Und ich fand das immer so ein bisschen anstrengend. Und deswegen, ich glaube, das ist der Grund, warum ich mit Felix so wenig zu tun habe. Nicht, weil ich ihn nicht nett finde.
Die Schlange ist zu lang.
Nee, vor allem, weil es mir zu dumm ist. Also, weißt du, genau, ich bin doch nicht einer, der dann hingeht, wenn da irgendwelche anderen Leute, also ich finde das immer bisschen anstrengend. Und ich fand das auch da anstrengend, aber nicht deswegen, weil ich früh im Bett war. Ich hatte mein Fondue und ich war happy.
Das war's. Verschwindet, ihr Dreckigen. Weißt du, aber du warst ja noch die ganze Nacht dort, Alter. Du warst ja
richtig. Wir haben uns richtig abgeschossen noch. Felix kann auch echt gut trinken. So, ich hab vorher den auch nicht so gut gekannt, aber der kann echt gut trinken.
Das überrascht mich nicht.
Und diese Waldwald-Wohnzimmer-Zwillinge, also die waren auch noch bis zum Ende. Wir waren noch im Hotelzimmer danach, wo, glaube ich, von den Comedians nur noch Felix dabei war und die Waldwald-Wohnzimmer-Zwillinge. Noch bis morgens irgendwann abgerissen.
Und die Mädels? So. Wie seine Theorie?
Nee, wir haben das dann so private gehalten. Auch
oder hat Jan alle mitgenommen?
Jan hat alle mitgenommen und hatte Felix seine Ruhe. Und die Waldwald-Wohnzimmer-Zwillinge waren, glaube ich, auch nicht so, dass jetzt da irgendeine Frau, also selbst spieltheoretisch war das schon schwierig, glaube ich.
Nur ganz kurz, ja, dann hat sich ja Jan nicht an diese Theorie gehalten, weil er hat ja einfach alle mitgenommen.
Das Problem war, das meinte ich ja gerade in der Einleitung der Geschichte, das ist ja jetzt geflippt, das Skript. Die Männer, die Frauen sind ja die Handenden und der Jan ist der Spieltheorie-Auflöser. Das heißt, der ist so, hey, wisst ihr was, Leute, ihr müsst diese Spieltheorie gar nicht verfolgen, kommt einfach alle zu mir. Danke. Weil diese Theorie sagt halt voraus, dass jeder nur eine einzige haben kann. Und das war so quasi die Gesetzeslücke, die Jan geschickt
genutzt
hat. Genau, da hat er gesagt, ja, warte mal, wir müssen uns nicht nur an einen Typen binden, hat alle geschnappt, wie so ein Schwarm. So.
Das war echt krass. So, er ist weg, plötzlich waren alle Frauen weg.
Ja, der kam auch so, der hat auch nachgeladen. Der kam dann so mit so zerrissenem
Shirt. Auf seinem Putsch.
Gibt's noch mehr? Kommt!
Ich nehme gerade dieses Bild vor, so zerrissen. Kommt!
Yeah. Es gibt noch genug für alle, kommt! Dann nimmt er die so. Ich schwör's dir, der hat die alle. So richtig Spieltheorie des Todes. Das war wirklich eine der besondersten Abende meines Lebens für mich. Wirklich, ich hab's so angeguckt. Rein mathematisch war das wirklich überragend. Nash of the Finest. Aber das Comeback ist ein viel besserer Film als Nash.
Ich weiß nicht, ich finde Beautiful Mind besser.
Ich find's auch besser.
Was ich aber lustig finde, der hat doch einen Oscar gekriegt für Gladiator.
Yeah, yeah.
Was ich voll Quatsch finde. Ganz ehrlich, Gladiator ist ein cooler Film, aber ein Oscar? Also dafür kriegen wir doch keinen Oscar. Das
ist komisch, Russell Crowe spielt nur Rollen, in denen er historische Leute spielt. Ist das mal aufgefallen? Immer nur so Vergangenheits-Johnsons. Immer nur so... Wisst ihr, was ich meine? Das wäre so ein Zeitreisender.
Nee, hat er nicht auf 72 Stunden gespielt, die Hauptrolle?
Ja, da hat er aber auch jemanden aus der Vergangenheit gespielt.
Ja, aber meistens spielst du jemanden aus der Vergangenheit. Aber das war ja 72 Stunden die Vergangenheit,
oder? Nein, 72 Stunden, der Film, als er den ja aufgenommen hat, war ja zeitlich gesehen vorher, als er ausgestrahlt wurde. Das heißt, er hat jemanden aus der Vergangenheit gespielt.
Ah, das ist doch super oft so.
Nee, wann denn?
Immer! Also guck jetzt mal, nimm mir irgendeinen Anfühl.
Ich hab nur verarscht.
Ich hab's direkt geblickt, aber ich dachte, was ist das für ein Shit-Chain?
Ja, weiß ich nie, ob er das jetzt ernst meint und ich ihn auf die rechte Bahn führen muss. So.
Weil alle anderen Filme werden ja immer in der Zukunft erst aufgenommen. Ja? Und werden dann zurückgeschickt in die Vergangenheit und dann erst ausgestrahlt. In der Gegenwart.
Das ist ein richtiger Müll. Sorry, ich wollte einfach mal ein bisschen verarschen. Aber das Einzige, was mir aufgefallen ist, das Comeback war wirklich der beste Film, den ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Da hatte, glaube ich, auch so 3 Oscars dafür bekommen. Bestes Bild, bestes Drehbuch und bester Tschetschene, irgendwie sowas. Und da das ist wirklich ein Berang dafür, weil das ist ja 100% True Story.
Ich liebe es, wenn alle dich angucken und so macht. Ich liebe das. War gerade wieder so ein Moment.
Aber komm, du merkst, wie sehr über diesen Boxfilm reden möchte. Aber so. Weißt du was? Nein, wir reden nicht
drüber. Ja, so herrlich, dass wir es verweigern. Hey,
willst du drüber reden, ganz kurz?
Ja, sind nicht unbedingt, außer du willst unbedingt.
Aber es ist krass, dass du jetzt hier mit so einem VWL-Thema kommst.
Das Comeback?
Nee, eben mit Nash. So, hätte ich ja gar nicht zugetraut, dass du VWL, BWL gut fandest, weil du hast es ja
obwohl
studiert.
Obwohl wir im gleichen
Raum gesessen haben. Ja, schon, aber du hast ja direkt danach dann die Abzweigung zum Cropré genommen und dann Comedy gemacht.
Das stimmt.
Könntest du dir vorstellen, noch in dem Bereich, wo du studiert hast, zu arbeiten?
Ja, jemals? Absolut.
Definitiv. Wirklich?
Das Problem war bei mir schon immer in der Schule, war dieses, ich habe mich eigentlich null geändert. Wenn ich mich jetzt so mit meinen Klassenkameraden treffe von damals, die so, Bro, du hast dich ja null verändert. Bei mir war immer dasselbe. Ich habe mir diese Vorträge gehalten. Das war für die Klasse immer so ein Highlight. Die so, jawohl, bei dem Bastard können wir lachen. Wir lernen zwar nichts, weil wir die ganze Zeit lachen müssen. Aber die haben das immer gefeiert. Und das fand ich immer, BWL fand ich immer faszinierend. VWL vor allem finde ich faszinierend. Du merkst, die haben so einen Komplex. Das nennt man so, dieses Phänomen nennt man Mathematik-Manie. Manie ist ja so eine, fast schon wie Fetisch, ja, aber gerade noch so asymptotisch zu Fetisch. So,
an der Grenze zur Psychose.
Genau, schon fast. So die Wissenschaftler, die brauchen unbedingt Mathematik, damit die sich als Wissenschaft fühlen. Ne? Also zum Beispiel bei Physik, kannst du es berechnen. Hier rein, da raus, wie viele Elektronen? Wissenschaft. Aber bei VWL ist so, warum kauft ihr jetzt den Cheeseburger und nicht den Chickenburger? Und das ist ja einfach nur...
Ja, kommst du mit irgendwelchen kranken Modellen, die so okay, nur zwei Graphen haben, so die gar keinen Sinn machen. Ja,
die haben so dann... Das ist ungefähr, so viel Wert haben diese Modelle. Es ist so, ja, wir haben den perfekten Markt, wir haben das. Und dann merkt man, das habe ich halt immer nie, das hat mich nie gebockt. Das Dümmste, was ich jemals gehört habe, war das Gossensche Gesetz. Kennst du das? So ein richtiges Hurenbockgesetz. Es ist so, wenn du häufiger ein Produkt konsumierst, sinkt der Nutzen. Mit dem Beispiel Chicken Wings. Mhm. Der erste Chicken Wing befriedigt dich mehr. Wenn du noch einen isst, weniger, weniger, weniger. Dafür hat der Typ einen Nobelpreis bekommen. Einfach nur dafür.
Aber es gibt ja auch Produkte und Dienstleistungen, wo es glaube ich, von Dings zu Dings besser wird.
Was?
Keine Ahnung, was weiß ich, so irgendeine Dienstleistung, wie zum Beispiel eine physiotherapeutische Maßnahme. Je öfter du an dem Oberschenkel massiert wirst, umso besser wird es. Ja, oder so, je öfter du ein Supplement zu dir nimmst, umso besser wird dein Wert. Also ich glaube schon, dass es auch Sachen gibt, bei denen es nicht so ist.
Und? Ja gut, aber ich glaube, die meinen gar nicht solche Sachen. Also weil ich kenne die Theorie
auch. Oder bezieht die sich nur auf Produkte?
Ich glaube,
das die Dienstleistung. So,
also, die labern irgendwas von Abnehmen der Grenznutzen, irgendwie sowas. Dass wenn du Medikamente nimmst, das erste Mal hilft es am meisten und dann hilft es zwar auch weiter, aber nicht so stark wie bei der ersten Einnahme.
Das geht ja schon irgendwie,
also ich fand VWL am schwachsinnigsten von allen Sachen, die wir im Studium hatten, weil da so viele Sachen waren, wo ich immer dachte, boah, das ist grenzt so Logik an die Logik irgendwie, viele Sachen.
Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Auch vor allem dieses absoluter Markt, dies, das gibt's bei eBay. Wenn du bei eBay irgendwie rumbietest, dann gewinnt nur der, der am meisten Bock drauf hat. Die haben gar nicht dieses Bietbetrug, haben die gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, und vor allem diese ganzen individuellen Faktoren berücksichtigt halt VWL auch nicht so gut. Deswegen fand ich diese ganzen ergänzenden Fächer, so keine Ahnung, Käuferverhalten, Marktforschung, so irgendwelche neurophysiologisches Marketing, fand ich alles viel interessanter, diese Individualfaktoren des Entscheiders, des jeweiligen Käufers, als diese ganze von oben herab Mikro-Makro-Betrachtung, die nachher im Individualfall dir gar nichts bringt. Also diese ganzen Wissenschaften, so guck dir einfach den Einzelfall an. So.
Ich weiß, das stimmt genauso. Bloß, wir alle sind ja alles in einem. Du vor allem, du bist ja Thanos von Dings. Du bist ja quasi dein eigener Herr, dein eigener Manager, dein eigener Promotyp. Du machst ja auch alles selber. Und das machst du ja auch alles, ohne zu wissen, was ist der abnehmende Grenznutzen. Sondern das meiste ist ja so logisches Denken.
Und Erfahrung.
Erfahrung.
Also weißt du, ich meine, ich bin, also...
Ja, siehst du, an seinem Bartzwirbel so um Erfahrung.
Wie nicht wirklich.
Nein, wirklich, Erfahrung.
Erfahrung. Nee, aber guck mal, das hätte ich ja nicht gemacht vor 10 Jahren. Aber jetzt, weil ich ja schon lange in diesem Business bin, dann weiß ich halt, wie es funktioniert. Also ohne Erfahrung könnte ich das ja nicht machen.
So Trial and Error mäßig.
Natürlich. Ey, wenn ich überlege, was ich alles für Fehler gemacht habe früher. Weißt du, so und dann mit den auch falschen Leuten, die es gemacht hätte, weißt du, kannst du was
sagen? Weißt du, als du dich entschieden hast, mit uns einen Podcast zu machen, konkret, oder?
Das war mein größter Fehler. Nee. Ja, weißt du, was mein größter Fehler war? Einfach die Begegnung mit Salim. Das war aber so eine Schicksalsbegegnung.
Weißt du noch, wo das war, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben?
Das hätte ich nicht
gemacht. Am Altkleidercontainer. Er hat vorne reingeworfen, du hast hinten direkt rausgezogen.
Wo war das?
Das ist nie wieder vergessen. Es war 2014. Es war im Düsseldorfer Comedy Slam, den Faisal Kavusi gewonnen hat. Ich war dort als Gast. Da hattest du noch dieses Pony-Schwänzchen. Du bist auf die Bühne gegangen, um Promo zu machen. So richtig Gossensches Gesetzmäßig. Du bist gar nicht aufgetreten.
Ach,
bist
ich auf weiß, die Bühne. Du meinst. Ja,
das Einzige,
mein
was
Solo.
Ganz genau. Das Einzige, was du gemacht hast, war, ich kannte nicht, wie gesagt, ich war ein absoluter Studientyp. Ich kannte nur Ben Eiser, Lambrobal, der mich dahin gezerrt hat, damit ich sehe, was Comedy ist. Und dann geht alle auf die Bühne, ruft jemanden auf hoch und sagt dann, ich erzähle nun eine Geschichte und du machst dazu die Geräusche, okay? Der so, okay. Hält ihm das Mikrofon hin. Der so, ich bin rumgelaufen und da war ein Vogel. Dann guckt er ihn an. Der Typ sagt nichts. Und dann alle, und sie schläft. Alle Leute rasten aus. Standing Ovation. Solo war dreimal ausverkauft. Ich gucke mich herum. Ich so, krasser Typ. Der Typ ist ein Magier.
Ja, was genau war da die Pointe?
Nein, weil er hat einfach recht, weil das ist eigentlich, deswegen ist ja das so lustig, weil das wie ein Trick. Guck mal, ich habe da mein Solo halt gespielt, aber ich wollte natürlich nichts von meinem Solo zeigen. Mhm. Ich war damals ein No-Name, ja? Mhm. Und es gibt natürlich dieses Impro-Spiel einfach. Und wenn du ehrlich bist, wenn du bist ein Impro, kannst du es einfach.
Und was habt ihr für ein Impro-Spiel gemacht?
Ich habe einfach jemanden auf die Bühne geholt und der muss so Geräusche von der Geschichte machen und ich reagiere dann drauf. Ich eben, wie er gesagt hat, ich laufe so rum, ich höre da so einen Vogel und der macht ein komisches Geräusch und ich kommentiere das lustig. Mhm. Und das war wirklich ein Trick in dem Sinne, weil die Leute haben da voll gelacht, weil du kannst mit diesem Spiel so einfach Reaktionen hervorrufen. Ja, und tatsächlich war mein Solo ausverkauft. Ja, das waren 100 Leute damals. Aber für mich war das so. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt.
Für mich war das pure Magie. Ich wusste nicht, dass es ein Spiel war. Du warst ja ein Veteran. Für mich war das das erste Mal jemanden, der ohne Programm da oben hingeht und etwas macht. Genau. Also ich wusste ja nicht.
Krass, das heißt, Alain war der erste Comedian,
den ich gesehen habe. Er war der erste Comedian, den ich live überhaupt gesehen habe. Er war der allererste.
Du lebst ja jetzt nur noch von Impro. Das heißt, er war deine erste Inspiration.
Gut, aber das ist andere Art Impro.
Das ja, aber so. Für dich war das damals. Aber für mich war das. Ich habe noch nie eine Comedy-Show gesehen in meinem Leben. Und Benessa nimmt mich damit rein. Also setze ich hin. Und sitzt so, guck nur so nach vorne und dann sehe ich, wie er auf die Bühne geht, mit seinem frischen Lächeln, der so. So, wer von euch hat Lust, ihr Racker? So, komm vor. Und dann hat er diesen Typen dahingestellt, einfach irgendeinen random Typen. Mhm. Und ich habe damals nur mathematisch gesehen, ich so, krass, dieser Typ hat niemals eine 100%ige, akkurate Tontrefferquote bei den Sachen, die er will. Weil das sind immer so random Sachen. Und dann hat er das immer kommentiert, für mich war das pure Magie. Danach bin ich zu ihm hingegangen, ich so, das war das Krasseste, was ich jemals gesehen habe, wie hast du das gemacht? Für mich war das voll faszinierend, der so, prr, das ist ein alter Hut. Und da war Faisal auch dabei, Faisal Kavosi, der so, ja, das macht jeder von uns. Und ich so, krass, ihr alle könnt das? Mich wollte direkt Comedy aufhören, wieder nach Hause gehen, mich so erschießen. Und dann bin ich aufgetreten vor ihm. Weil das war mein zweiter Auftritt oder so. Bin ich vor ihm hingegangen, irgend so ein Dreck erzählt über Columbus, hab Columbus ein bisschen geroastet. Und dann gehe ich von der Bühne und dann alle so, krass, du hast wirklich was drauf. So gute Ideen muss man haben. Das war sein erster Satz zu mir. Und ich so, oh mein Gott, dieser Magier. Hat gesagt, ich habe gute Ideen.
Das war so wie Dumbledore an Harry Potter.
Das war richtig schön. Aber er kann sich daran. Er kann sich mal daran erinnern. Für mich war das so voll der magische Moment. Ich habe so seine Videos geguckt, von damals, immer angeguckt. Für mich war das so, ich war noch totaler Fanboy. Deswegen ist es, seitdem habe ich so eine harte Respektebene zu dir. Du merkst es auch immer, wenn du angepisst bist, bin ich wie so ein kleiner Junge, der so verschreckt ist. Weil für mich bist du immer noch so eine Comedy-Vaterfigur von damals noch. Das ist wie so ein inneres Kind. Ich sehe das erste Mal dich und so ist meine Assoziation mit dir eingespeichert. Ich habe immer voll einen harten Respekt vor dir.
Harten Oedipus-Komplex zu
Alain. Ja, und für mich ist auch jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, ich will dich immer so happy wie möglich halten. Ich habe immer so voll Schiss. Sobald du aggressiv bist, sage ich, ey, Marvin, was auch immer du machst, mach ihn wieder happy. Ich bin so voll. Und alle anderen sind immer so scheiße.
Auch schon, wo wir hingefahren sind, der Alain hat nur eine begrenzte Batterie, der hat nicht so viel Energie, wir müssen den
streicheln. Was auch immer, Hauptsache er ist glücklich.
Ja, das ist seitdem. Sein.
Du, wer hat noch diesen Vaterstatus bei mir? Du, Faisal Kavusi auch. Weil das sind alles Leute, die ich das erste Mal gesehen habe.
Ich weiß, was du meinst.
Ja, verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Ihr wart für mich so die absoluten Helden, die ich damals getroffen habe. Alle, die jetzt sind, scheiße auf deren Nacken. Ich, oh, fick dich, du Dreckiger. Aber ihr seid für mich so die ultimativen Helden.
Ja, auch so. Ich weiß
noch
genau.
Ja, ja. Auch als ich das erste Mal in einem großen Theater aufgetreten bin. Das war das erste Mal, ich hatte so hart Eierschwitzen, hab hier noch studiert in Stuttgart, Theaterhaus, werd's nie wieder vergessen. T3, das war mein erster großer Auftritt.
T3 ist nicht so groß.
Ja, aber für mich, Digga, ich bin nichts. Ich war einfach vom Studium, komm so auf die Bühne, ich sehe so diese ganzen Helden. Du warst
wenn
da.
Du gerade frisch anfängst,
nichts,
ist alles für dich
nichts,
groß.
Alles ist für mich eine Magie.
Studio hier krass.
Was alles ist krass. Und dann auf einmal sehe ich den ersten Superhelden, weil dann habe ich gesehen, wie mein Held, Alain, sagt, ey, wenn du denkst, ich bin krass, dann guck auf den. Der ist der krasseste von uns allen. Ich guck so, wer ist das? Özcan Kosa.
Ja.
Kommt rein wie ein Superheld. Der ist so der Typ, vor allem, alle haben vor dem Respekt. Und ich zitter so fast schon so.
Aber da war der auch noch nicht so groß. Die hatten Respekt, weil er so gut war, ne?
Keiner
gut,
von uns war so riesig.
Keiner war groß.
Das war damals. Das war die Entstehungsgeschichte. Ja, genau. Ja. Und ich sehe nur, wie Özcan wie so ein Superheld einläuft. So, ey, was geht? Chicanos. Und dann alle hat auf einmal Respekt vor ihm. Alle so, ey, danke, Özcan, dass du hier bist. Das und das. Und ich so, holy shit. Mein Held hat noch einen Helden. Deswegen ist Özcan für mich noch mehr Pedestal. Weil er ist so der Held von den Helden von mir. Der ist so Thanos von Avengers. Das heißt, ich so, Özcan, ich bin so Abi. Seitdem nenne ich den auch Abi. Ich so, ey, was geht, Abi? Der so, ey, wer bist du denn? Und ich so, ey, ich bin Salim. Ich brauche Comedy da vorne. Und der so, ach cool, das gucke ich mir an. Ich gehe so raus, erzähl so meinen Schneckenwitz, irgendwas mit Schnecken. Oh, Schnecken, ich trete auf Schnecken, ich scheiß mir in die Hoden. Mein Held und mein Heldesheld gucken mich an. Özcan und Alain, ich sehe so, wie die mich angucken, reden so nach meinem Schneckenwitz. Ich komme so raus aus meinem Zittern, hart in die Hosen geschissen. Und Özcan sagt, krass, ich werde dich nie wieder vergessen, Alter. Ich so, warum? Immer wenn ich im Garten bin und Schnecken sehe, denke ich an dich. Jetzt halt mein Drink, ich halte so seinen Drink. Er geht raus und rasiert komplett. Özcan geht so raus. Vatos, Locos, Chicanos. Ich hab nicht mal verstanden. Bei Alain hab ich wenigstens noch kapiert. Alain wusste ich, er macht Witze, es ist Impro. Aber bei Özcan, du hast keine Ahnung, was er macht. Er ist so einfach der ultimative Avatar. Tanzt so auf einmal, macht so Flickflacks. Chicano, Pilze, Drachenkralle. Und das war für mich so der Held von meinem Held. Seitdem ist so Özcan für mich so. Und ihr zwei seid für mich so ultimative Gänsehaut, immer wenn ich euch sehe. Also wenn ihr sauer auf mich seid, dann packe ich das gar nicht. Es gibt so andere Leute, wenn ihr nicht geschitstormt werdet. Fuck your couch, ich schick dir ein Virus. Aber du, Özcan.
Ich hab das bisschen bei Marvin. Leute, das war Vitamin X für heute. Ich hab unsere Helden vorgestellt. Vielen Dank.
Ich war nicht mehr von meinem eigenen Sohn der Held, Alter. Ciao.